Jedenfalls wurden unsere Mitbürger ungefähr zu dieser Zeit unruhig. Denn vom 18. April an spien die Fabriken und Lagerhäuser Hunderte von Rattenkadavern aus. Manchmal mussten die Tiere getötet werden, wenn der Todeskampf zu lange dauerte. Aber von den Außenvierteln bis ins Stadtinnere, überall, wohin Dr. Rieu auch ging, wo sich unsere Mitbürger auch trafen, stieß man auf die Ratten, die in Haufen in den Abfalleimern oder in langen Reihen in den Straßengräben lagen. Nun nahmen sich auch die Abendzeitungen der Geschichte an und fragten, ob die Behörden nun gewillt seien zu handeln und welche Sofortmaßnahmen sie einleiten wollten, um die Bevölkerung vor dieser ekelerregenden Invasion zu schützen. Die Stadtverwaltung hatte gar nichts überlegt und nichts geplant, berief jedoch eine Ratsversammlung ein. Das Amt für Schädlingsbekämpfung wurde angewiesen, die toten Ratten jeden Morgen bei Tagesanbruch einzusammeln. Dann sollten die Kadaver mit zwei Wagen abgefahren und schließlich verbrannt werden. Doch in den folgenden Tagen verschlimmerte sich die Lage. Die Zahl der eingesammelten Nagetiere nahm ständig zu und die Ernte war jeden Morgen reicher. Vom vierten Tag an kamen die Ratten in Gruppen heraus und verendeten. Aus den Verschlägen, den Souterrains, den Kellern, den Kloaken kletterten sie in langen, wankenden Reihen hervor, taumelten im Licht, drehten sich um sich selbst und verendeten neben den Menschen. Nachts hörte man in den Gängen und den engen Gassen deutlich ihren leisen Todesschrei. Am Morgen fand man sie in den Straßengräben der Außenbezirke ausgestreckt, ein bisschen Blut auf der spitzen Schnauze, die einen aufgedunsen und faulig, die anderen steif, mit gesträubten Schnauzhaaren. Die Sache ging so weit, dass die Agentur Randoc Informationen, Nachweise, Auskünfte aller Art in ihrer Rundfunksendung die Nachricht bekannt gab, am 25. April allein wären 6.231 Ratten eingesammelt und verbrannt worden. Diese Zahl gab dem Schauspiel, das die Stadt täglich verfolgte, ein klares Bild und bestürzte alle. Bis jetzt hatte man sich über einen etwas widerwärtigen Zustand beklagt. Nun merkte man, dass das Geschehen, dessen ganze Tragweite noch nicht abzusehen war und dessen Ursprung unerklärlich blieb, etwas Bedrohliches hatte. Nur der alte asthmatische Spanier rieb sich weiter die Hände und wiederholte mit kindlicher Freude: »Sie kriechen heraus! Sie kriechen heraus!« Am 28. April indessen gab Randoc eine Ausbeute von ungefähr 8000 Ratten bekannt. Und in der Stadt erreichte die Beklemmung ihren Höhepunkt. Man verlangte durchgreifende Maßnahmen, man klagte die Behörden an und einige, die ein Haus am Meer besaßen, spielten bereits mit dem Gedanken, sich dorthin zurückzuziehen. Aber am nächsten Tag verkündete die Agentur, die Erscheinung habe unvermutet aufgehört. Und das Amt für Schädlingsbekämpfung habe nur noch eine ganz unbedeutende Anzahl toter Ratten eingesammelt. Am gleichen Tag jedoch, als Dr. Rieu mittags vor seinem Haus vorfuhr, bemerkte er den Hausmeister, der an der Straßenecke mühsam vorwärts taumelte, den Kopf gesenkt, Arme und Beine wie bei einer Marionette gespreizt. Der alte Mann stützte sich auf einen Priester, den der Arzt kannte. Es war Pater Panelou, ein gelehrter, militanter Jesuit, den er ein paar Mal getroffen hatte und der in unserer Stadt sogar von den religiös Gleichgültigen sehr geschätzt wurde. Rieu wartete auf die beiden. Die Augen des alten Michel glänzten, sein Atem pfiff. Er hatte sich nicht wohlgefühlt und einen Augenblick an die frische Luft gehen wollen, aber heftige Schmerzen im Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten hatten ihn gezwungen, umzukehren und die Hilfe von Pater Panelou anzunehmen.
»Es sind Geschwülste. Ich werde mich wohl überanstrengt haben.«
Der Arzt streckte den Arm aus dem Wagen und betastete Michels Hals. Dort hatte sich ein derber Knoten gebildet. »Gehen Sie zu Bett, messen Sie Ihre Temperatur. Ich komme heute Nachmittag vorbei.« Als der Hausmeister gegangen war, fragte Rieu den Pater, was er von dieser Rattengeschichte halte.
»Oh«, sagte der Pater, »es wird eine Epidemie sein.« Und seine Augen lächelten hinter den runden Brillengläsern.
Die Verkäufer der Abendzeitungen riefen, die Ratteninvasion sei abgestoppt. Aber als Rieu zu seinem Kranken kam,
lehnte der sich gerade aus dem Bett, eine Hand auf den Leib gepresst, die andere am Hals, und erbrach unter Krämpfen helle rötliche Galle in einen Eimer. Außer Atem nach der großen Anstrengung legte er sich endlich zurück. Das Thermometer zeigte 39,5 Grad. Die Halsdrüse und die Glieder waren geschwollen. An seiner Hüfte breiteten sich zwei schwärzliche Flecken aus. Er klagte über innere Schmerzen.
»Es brennt«, sagte er, »es brennt wie die Hölle.«
Wegen seiner schwarzen, geschwollenen Zunge konnte er nur lallen. Seine hervorquellenden, vor Schmerz tränenden Augen waren auf den Arzt geheftet. Seine Frau blickte Rieu voll Angst an, aber der Arzt blieb stumm.
»Herr Doktor, was hat er?«
»Es kann alles Mögliche sein. Ich kann noch nichts Bestimmtes sagen. Bis heute Abend Diät und Entgiftung. Er soll viel trinken.« Zu Hause rief Rieu seinen Kollegen Richard an, einen der bekanntesten Ärzte der Stadt. »Nein«, sagte dieser, »ich habe nichts Besonderes gesehen.« »Kein Fieber mit lokalen Entzündungen?« »Doch, zwei Fälle mit stark entzündeten Lymphdrüsen.« »Abnorm entzündet?« »Na, was heißt schon normal?« Jedenfalls delirierte der Hausmeister am Abend und klagte bei 40 Grad Fieber über die Ratten. Rieu versuchte, einen Abszess zu behandeln. Als das Terpentin ihn brannte, brüllte der Hausmeister, »Oh, verflucht!« Die Lymphknoten waren noch stärker geschwollen und bretthart. Die Frau des Hausmeisters war verzweifelt. »Wachen Sie bei ihm«, sagte der Arzt zu ihr, »und rufen Sie mich, wenn es nötig ist.« Am nächsten Tag, dem 30. April, wehte ein leichter, lauer Wind vom feuchtblauen Himmel. Er brachte Blumenduft aus den fernen Gärten der Umgebung mit sich. Die morgendlichen Geräusche auf der Straße schienen lebhafter, fröhlicher als sonst. Unsere ganze kleine Stadt, erlöst von der dumpfen Furcht der vergangenen Woche, feierte diesen Tag wie einen Neubeginn. Auch Rieu, der einen beruhigenden Brief von seiner Frau erhalten hatte, ging leichten Herzens zum Hausmeister hinunter. Tatsächlich war das Fieber gegen Morgen auf 38 Grad gefallen. Der geschwächte Kranke lag lächelnd in seinem Bett. »Es geht wieder besser, nicht wahr, Herr Doktor?«, fragte seine Frau. »Warten wir ab.« Am Mittag schnellte das Fieber plötzlich wieder auf 40 Grad, der Patient delirierte unablässig und musste sich von Neuem erbrechen. Die Halsdrüsen schmerzten bei der kleinsten Berührung und der Hausmeister schien seinen Kopf möglichst weit vom Körper entfernt halten zu wollen. Seine Frau saß am Fußende des Bettes, ihre Hände lagen auf der Decke und hielten sanft die Füße des Kranken. Sie blickte Rieu an. »Wir müssen ihn absondern und eine Spezialbehandlung versuchen. Ich telefoniere ins Spital. Wir werden ihn im Krankenwagen hinbringen.« Zwei Stunden später beugten sich in der Ambulanz der Arzt und die Frau über den Kranken. Aus seinem von schwammigen Wucherungen verschwollenen Mund drangen Wortfetzen.
»Die Ratten?«
Mit grün verfärbtem Gesicht, wachsbleichen Lippen, bleiernen Lidern, kurzem, stoßweisem Atem, von den Lymphknoten gemartert, lag er tief in seiner Matratze, als wollte er sich darin einschließen, oder als riefe ihn ohne Unterlass eine Stimme aus der Tiefe der Erde. So erstickte der Hausmeister unter einem unsichtbaren Gewicht. Die Frau weinte.
»Ist keine Hoffnung mehr, Herr Doktor?«
»Er ist tot.« Man kann sagen, dass der Tod des Hausmeisters das Ende jener ersten, von verwirrenden Zeichen erfüllten Zeit anzeigte und den Beginn einer neuen, schwierigeren, während der die anfängliche Überraschung allmählich in Panik überging. Unsere Mitbürger wären nie auf den Gedanken gekommen, die Ratten könnten unsere kleine Stadt für besonders geeignet halten, um hier an der Sonne zu sterben. Hausmeister könnten ausgerechnet bei uns an seltsamen Krankheiten zugrunde gehen. Dieses Denken war falsch gewesen. Nun mussten sie es in eine andere Richtung lenken. Wenn damit alles sein Bewenden gehabt hätte, so wäre die Macht der Gewohnheit sicher stärker gewesen. Doch mussten andere Mitbürger, weder Arm noch Hausmeister, Herrn Michel auf dem Weg folgen, den er als Erster gegangen war. Da begann die Angst.
und mit ihr das Nachdenken. Jean Tharoux, den Rieu manchmal im Hausflur traf, lebte erst seit einigen Wochen in Oran und war offenbar wohlhabend genug, um von seinen Zinsen leben zu können. Er schien sich damit zu beschäftigen, Menschen und Dinge durch eine Art Vergrößerungsglas zu betrachten. So beobachtete er gern eine Szene, die sich häufig auf dem Balkon gegenüber seinem Fenster abspielte. Sein Zimmer ging direkt auf eine kleine Seitenstraße, in deren Mauerschatten Katzen schliefen. Jeden Tag erschien nach dem Mittagessen, wenn die ganze Stadt in der Hitze döste, ein kleines altes Männchen auf einem Balkon jenseits der Straße. Seine Haare waren weiß und sorgfältig gekämmt, seine Haltung aufrecht und streng, seine Kleidung von militärischem Schnitt. Er lockte die Katzen mit einem »Mietz, Mietz«, das zugleich von oben herab und sanft ertönte. Die Katzen hoben ihre schlaftrunkenen Augen, ohne sich stören zu lassen. Der Alte zerriss über der Straße Papier in kleine Fetzen. Angezogen von diesem Regen weißer Schmetterlinge, näherten sich die Tiere der Straßenmitte und streckten zögernd eine Pfote nach den letzten Schnitzeln aus. Genau dann spuckte der Alte kräftig und gezielt auf die Katzen. Wenn er traf, lachte er. Tharoux hielt in seinem Tagebuch eine Geschichte fest, die sich auf die Ratten bezog. Heute ist das Männchen von gegenüber ganz verblüfft. Die Katzen sind nicht mehr da. Sie sind tatsächlich verschwunden. Die toten Ratten, die man in großer Zahl auf den Straßen findet, haben sie verstört. Meiner Meinung nach fressen Katzen keine verendeten Ratten. Ich erinnere mich, dass meine das verabscheuten. Sie rennen wohl in den Kellern umher. Und der Alte ist fassungslos. Er ist nicht mehr so sorgfältig gekämmt und wirkt schwächer. Man spürt seine Beunruhigung. Er ist nach kurzer Zeit wieder hineingegangen, aber einmal hat er doch gespuckt, ins Leere. In der Stadt hat man heute eine Straßenbahn angehalten, weil in einem der Wagen eine tote Ratte lag. Niemand weiß, wie sie dort hineingekommen ist. Zwei oder drei Frauen sind ausgestiegen. Die Ratte wurde entfernt. Die Straßenbahn fuhr weiter. Der Nachtportier des Hotels, ein vertrauenswürdiger Mann, hat mir gesagt, bei all diesen Ratten mache er sich auf ein Unglück gefasst. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Es wird wohl ein Erdbeben geben. Dr. Rieu hatte die Leiche des Hausmeisters absondern lassen und dann Richard angerufen, um ihn über das von Leistenschwellung begleitete Fieber auszufragen. »Ich begreife das nicht«, hatte Richard gesagt. »Zwei Todesfälle, der eine nach 48 Stunden, der andere nach 3 Tagen. Der zweite schien ganz auf dem Weg der Besserung, als ich ihn am letzten Montag verließ. Benachrichtigen Sie mich, wenn Ihnen weitere Fälle vorkommen.« Er rief noch ein paar andere Ärzte an. Seine so geführten Nachforschungen ergaben über 20 ähnliche Fälle innerhalb von wenigen Tagen. Fast alle waren tödlich verlaufen. Daraufhin verlangte er von Richard, der Sekretär des Ärzteverbandes war, dass alle Neuerkrankten sofort abgesondert würden. »Aber dazu habe ich keine Befugnis. Solche Maßnahmen muss der Präfekt anordnen. Und überhaupt, wer sagt denn, dass Ansteckungsgefahr besteht?« »Ich habe keine Beweise dafür, aber die Symptome sind unheimlich.« Dennoch fand Richard, er sei dazu nicht berechtigt. Er könne einzig mit dem Präfekten darüber sprechen. Die Zeitungen, die so viel über die Ratten geschrieben hatten, schwiegen sich aus. Die Ratten sterben eben auf der Straße und die Menschen in den Häusern. Und Zeitungen befassen sich nur mit der Straße. Aber die Präfektur und die Stadtverwaltung wurden unruhig. Solange jeder Arzt nur von 2 oder 3 Fällen wusste, war es niemandem in den Sinn gekommen, etwas zu unternehmen. Aber schließlich genügte es, dass einer ans Zusammenzählen dachte. Das Ergebnis war beängstigend. In kaum ein paar Tagen stieg die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle sprunghaft, und allen, die sich mit dieser merkwürdigen Krankheit befassten, wurde klar, dass es sich um eine regelrechte Epidemie handelte. Diesen Zeitpunkt wählte Castel, ein sehr viel älterer Kollege, um Rieu zu besuchen.
Sie wissen natürlich, was es ist, Rieu.
Ich warte noch auf das Ergebnis der Analyse.
Ich weiß es. Und ich brauche keine Analysen. Ich habe einen Teil meines Lebens in China zugebracht und vor etwa 20 Jahren habe ich in Paris ein paar Fälle gesehen. Nur wagte niemand, das Kind gleich beim Namen zu nennen. Die öffentliche Meinung ist heilig. Nur keine Aufregung, um Himmels Willen, keine Aufregung. Und dann, wie ein Kollege sagte, das ist unmöglich. Jedermann weiß, dass sie aus dem Abendland verschwunden ist. Jawohl. Außer den Toten wussten es alle. Keine Ausflüchte, Rieu. Sie wissen gerade so gut wie ich, was es ist.
Ja, Castel, es ist kaum zu glauben. Aber es scheint wirklich die Pest zu sein.
Sie wissen, was man uns antworten wird. Sie ist seit Jahren aus den gemäßigten Zonen verschwunden.
Was heißt verschwunden?
Eben. Und vergessen Sie nicht. Vor beinahe 20 Jahren noch in Paris.
Gut, hoffen wir, dass es heute nicht schlimmer ist als damals. Aber es ist wirklich nicht zu glauben.